einfach als HSV-Fan aufwacht und dann zieht's links und dann zieht's rechts und in der Mitte. Und man denkt so, das war einfach dieser D-Zug der Bayern, in dem man da reingeraten ist. Dann putzt man sich ab und denkt sich, schüttelt sich einmal und sagt, gut, willkommen in der ersten Bundesliga, wir wollten das ja unbedingt. Und wenn man dann tatsächlich um diese Uhrzeit, also recht früh morgens, will ich sagen, dann trotzdem noch als Rothose 96 hier in unserem digitalen Studio angemeldet ist. 69, Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. So, dann braucht es wirklich, dann braucht es also wirklich richtig dicke
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Mein lieber Thomas, willkommen in der ersten Bundesliga. Wie fühlt es sich denn an?
Sagt mir jemand, der auf Platz 3 von der Champions League träumt.
Es fühlt sich
an, wie zum Zahnarzt zu gehen, zu wissen, du hast eine Wurzelbehandlung und es gibt keine Betäubung. Und Samstag war schon schlimm, muss man ehrlich sagen. Und um direkt ins Detail zu gehen, ich habe große Sorgen, dass man denkt, weil die Bayern dann irgendwann, ja, sagen wir mal so, 2 bis 6 Gänge rausgenommen haben. Ich habe dann auch teilweise gehört, wir haben uns so in der zweiten Halbzeit ganz gut verkauft und das ist ein Lernprozess und sowas, dass man einer völligen Fehleinschätzung dieses Kaders einfach erliegt. Mhm. Ich muss mal sagen, was die 10.000 HSV-Fans da an Support gegeben haben, das ist wirklich erstklassig, wie es ja die ganze Zeit schon beim Verein ist. Und ich kann auch sagen, dass man in der zweiten Hälfte mit den Wechseln sich ein Stück weit besser dagegen gestemmt hat. Aber man muss auch sagen, wenn die Bayern durchziehen nach einer halben Stunde 4-0, dann kann das so in Richtung Zweistelligkeit gehen. Leipzig hat auch 6-0 in München verloren. Da werden auch noch andere hoch verlieren. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich glaube, vorher hätte ich 5 sogar fast schon unterschrieben. Und es ist auch richtig zu sagen, wir wollten diese Spiele. Aber ich persönlich glaube, dass dieser Kader einfach in dieser Zusammensetzung nicht bundesligatauglich ist.
Weißt du, wann ich richtig Sorge bekommen habe? Ich habe richtig Sorge bekommen in dem Moment, als Stefan Kunz das alles wegmoderiert hat. So nach dem Motto, es waren halt die Bayern.
Naja, das ist ja immer Stefan Kunz. Also es kann ja niemand so gut lächelnd dir erklären, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast als Journalist. Hm. Und dass das ja alles ein Prozess ist und dass das ja sich finden muss. Ich frage mich persönlich nur, der HSV war letztes Jahr spielerisch deutlich besser als der FC. Und der FC hat jetzt zwar ein bisschen mehr Geld, aber auch nicht viel mehr Geld. Die Mannschaft ist mir viel homogener und besser zusammengestellt. Natürlich auch mit dem gewissen Matchglück, das haben wir alles schon besprochen. Aber ich sehe in diesem Kader, ich weiß gar nicht, wofür der HSV stehen will. Und ich weiß auch gar nicht, ob viele dieser einzelnen Spieler überhaupt bundesligatauglich sind. Und wenn man lange dabei ist, und ich kenne auch viele Kollegen, die diese Sorge seit Beginn der Vorbereitung teilen, dann muss man sagen, wird dann eher so gesagt, na ja, jetzt lass uns schon mal, also so eng bist du jetzt auch nicht dabei. Und das irritiert mich. Es irritiert mich auch die Aufstellung. Du wirfst 3 20-Jährige am Samstag da rein und musst eigentlich festhalten, jetzt nach Spieltag 3, Torunariga ist es auf gar keinen Fall, also der, den ihr ja auch haben wolltet.
Ja.
Und dann zu sagen, wir versuchen jetzt mal am Samstagabend vielleicht was anderes und bringst Sumaroro, der ja auch völlig überfordert war, dann muss ich sagen, warum ist El Fadli eigentlich raus, der für mich bisher in dem bisherigen Verlauf der Saison eigentlich noch der Beste war, verstehe ich nicht.
Nee, ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe auch insgesamt nicht, dass auch Merlin Polzin nicht vielleicht einfach mal deutlichere Worte verliert. Also es geht ja letztendlich dann auch natürlich, wie wir wissen, irgendwann um seinen Job. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wahrscheinlich mit demselben Lächeln, so wie Stefan Kunz dir erklärt, dass du null Plan von Fußball hast, wird er uns...
Ja gut, das hat er nicht gesagt. Also da müssen wir schon fair sein.
Gut, aber dass du wenig Ahnung vom Fußball hast, das genauso wird er wahrscheinlich dann auch lächelnd sagen, es hat nicht funktioniert. Also wir sind jetzt, haben es alles probiert, es war ein toller Aufstieg und wir sind ihm für ewig dankbar und jetzt wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft. Also um sich davor auch selber ein bisschen zu schützen. Also wo ist die Kante von ihm? Ich meine, es ist ja so, dass er in der Kabine wohl auch deutlich wird. Man denkt das kaum, weil er eher so der stille Nerd an der Seitenlinie ist manchmal. Und auch in den Interviews sehr besonnen und ruhig wirkt. Aber er kann ja explodieren. Ich frage mich, wann da was kommt. Und ich frage mich auch, und das ist eine entscheidende Frage jetzt an dich, weil du ja eigentlich mittendrin in deiner Rothose mittendrin stehst jedes Mal. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sich beim HSV dann intern Gedanken macht und fragt, ist Stefan Kunz der Richtige?
Ja gut, du hast jetzt natürlich erstmal drei Spiele mit Heidenheim, Union und Mainz, wo du sagen musst, wenn du überhaupt in irgendeiner Art und Weise realistisch an einen Klassenerhalt und meiner Meinung nach verbietet sich eigentlich alles über Platz 15 überhaupt dran zu denken, wenn kann man, glaube ich, nur den Relegationsplatz anpeilen, dann musst du sagen, die einzige Mannschaft, die leider negative Art und Weise im Moment mit dir auf Augenhöhe ist, ist Heidenheim. Und dann brauchst du ja noch irgendeine Mannschaft, die da unten reinrutscht. Vor der Saison hat man gedacht, vielleicht Köln, vielleicht St. Pauli, sage ich nach meinen Eindrücken, beide überhaupt nicht. Dann bleibt ja nicht mehr so viel. Ich glaube, Bremen wird die Kurve kriegen. Ich glaube, Gladbach wird heute den Trainer entlassen. Da reden wir gleich auch noch drüber. Die haben auch eine zu starke Mannschaft. Dann hast du vielleicht noch Union. Und bei Mainz weiß man halt nie, wie schaffst du das mit der Mehrfachbelastung. Also das sind jetzt drei Gegner, mit denen du dich messen musst. Und was mir totale Sorge macht, ist, seit April ist der HSV Erster in der zweiten Liga. Also du hast eigentlich ein halbes Jahr Zeit gehabt, zu gucken, was bauen wir für einen Kader. Zunächst wollte Polzin unbedingt, hat die komplette offensive DNA über Bord geworfen, wollte stabil und widerstandsfähig sein. So, jetzt sieht es so aus, dass wir gar keinen Fußball spielen mehr können, dass all die, die im letzten Jahr eine große Rolle gespielt haben, eigentlich alle enteiert sind. Klatzel, der war 4 Jahre bester Zweitligastürmer bis zu seiner Verletzung, der spielt gar keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, was, also ich bin überhaupt keiner, der gegen Königsdörfer ist. Aber das war bisher in der Bundesliga nichts, weil der kriegt nur lange Bälle nach vorn gepölt. Soll der jetzt plötzlich zum Kopfballmonster werden? El Fadli selbst jetzt noch raus. Also alles, was in der Kabine an Struktur war, wo sich auch neue Spieler anlehnen können, ist alles zerschlagen worden. Wir haben schon über die spielerischen Defizite im Mittelfeld gesprochen mit Capaldo und Remberg, die beide nach vorne keine Akzente setzen können. Jetzt fällt dir plötzlich an, okay, mit Viera könnten wir uns noch einen holen von Arsenal, der kann ja Fußball spielen, und mit Lokonga. Und das heißt immer, ja, wir müssen lernen, Prozess, Prozess, Prozess. Also für meine Begriffe läuft die Bundesliga-Saison schon seit 3 Spielen. Und ich sage dir, wenn wir am Samstag gegen Heidenheim nicht gewinnen, dann wird angefangen, über den Trainer zu diskutieren. Das war übrigens das Einzige, was Stefan Kunz dann im Sommer gemacht hat, ja, den Vertrag zu verlängern. Die Frage stelle ich mir auch, die du dir stellst. Willst du ein historisch schlechtes Ergebnis einfahren? Wann fängst du mal an, jetzt auch über System und Spieler nachzudenken? Und dieser Kader nochmal in dieser Zusammensetzung ist für mich derzeit einfach nicht Bundesliga-tauglich. Das muss man ganz klar so sagen.
Ist Merlin Polzin ein Bundesliga-Trainer? Oder hätte Stefan Kunz sich 1000-mal bedanken müssen, dass er übernommen hat, und 1000-mal ihn weiter loben müssen und hätte sich dann einen erfahrenen Coach holen müssen, und er hätte dann vielleicht sich den einen oder anderen noch an die Seite holen müssen, wenn er die Größe gehabt hätte, um sich dann rechtzeitig um den neuen Kader zu kümmern, Fragezeichen. Oder ist das dann zu viel des Guten, weil du das dann auch nicht mehr verargumentiert bekommst?
Also verargumentiert bekommst du es eh nicht. Wie willst du das machen? Ein Hamburger Junge, der HSV-Fan ist und steigt endlich auf, den wirfst du raus, das macht keinen Sinn. Und ich habe an Merlin Polzin immer geschätzt, dass er überraschend in neue Aufgaben reingewachsen ist, zum Beispiel auch in der Schwächephase zum Ende der Zweitligasaison. Das hat er dann mit dem Sieg in Darmstadt und zu Hause gegen Ulm hervorragend aufgefangen. Ich habe gerade im Moment das Gefühl, er verliert seinen eigenen Weg so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl,
gezwungenmaßen, ja.
Genau. Und ich habe das Gefühl, ihm hat jemand erzählt in dieser Pause, also pass mal auf mit den Jungs, mit denen wir aufgestiegen sind, das funktioniert nicht. Du musst jetzt ein neues System implementieren und wir müssen einfach nur gut gegen den Ball gehen und wir hauen alle Strukturen kaputt, die es vorher gab. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf seinem eigenen Mist gewachsen ist. Ich glaube, dass es von ganz oben kommt. Aber da muss ich sagen, ich habe das Gefühl, er fühlt sich in dieser Rolle selber nicht wohl. Und ich habe das Gefühl, also diese Härte, kann man ja sagen, braucht man als Bundesliga-Trainer. Schonler auszumustern, Klatzel auszumustern, Meffert auszumustern. Aber warum eine Diskussion über Heuer Fernandes? Und warum an Muheim im Moment sklavenhaft festhalten, den ich letztes Jahr auch gut fand, der überhaupt noch nicht in der Liga drin ist, jetzt El Fadli rauszumachen, das macht für mich all keinen Sinn. Sinn. Und du musst dir schon noch die Frage stellen, ob du in so einem Spiel einen Fabio Vieira oder einen Vuskovic dann bringst, die du ja eigentlich gut, Vuskovic, der scheint Selbstbewusstsein zu haben, die du ja auch verbrennen kannst. Mit dem 0-5 ist jetzt keiner verbrannt worden, weil die Bayern übrigens nochmal Gänge rausgeschaltet haben, außer Joshua Kimmich. Das, finde ich, kann man schon mal sagen, also da beim 3-0 noch so fanatisch gelb-rot zu fordern, ich weiß es nicht. Da hat er ja letztes Mal gegen Leipzig, haben sie das Tor aberkannt. Ich weiß, jetzt werden mir die Bayern-Fans wieder sagen, was das soll. Da frage ich mich, was soll das? Also du spielst gegen eine Mannschaft, das sieht aus wie im DFB-Pokal und rennst bei 3-0 da dem Schiedsrichter hinterher. Verstehe ich persönlich nicht, obwohl natürlich dieser Siegeswille Kimmich sicherlich auch dahin gebracht hat, wo er heute ist. Also danke an Kompanie, der vielleicht ein bisschen Mitleid mit seinem Ex-Club hatte, und danke an die Bayern, das meine ich ganz im Ernst. Das hätte ganz, ganz schlimm werden können, weil die sind ja in der ersten halben Stunde da rumgetaumelt, das war irre. Ja. Nochmal, also man darf einem Trainer schon zugestehen, dass sich was entwickeln könnte. Und Lokonga und Vieira sind sicher gute Fußballer. Aber wie sollen die denn? Es wird immer betont, wir brauchen so viel Zeit. Und dann fällt dir am letzten Tag der Transferperiode ein, ey, wir brauchen noch ein spielerisches Element im Mittelfeld. Und das soll jetzt dann funktionieren, nach dem, was man in 4 Monaten praktisch versäumt hat. Also ich habe ganz, ganz große Bedenken. Und ich glaube, das muss man ja sagen, alle sind immer noch, versuchen alle und sagen, Bundesliga, da wollten wir hin. Fans, wie gesagt, ich habe von so viel Bayern-Fans gehört, die gesagt haben, das war überragend vom Support. Die Leute sind alle so treu und so froh, dass sie in der Bundesliga sind. Aber wenn du am Samstag gegen Heidenheim nicht gewinnst, befürchte ich, dass die Stimmung kippen könnte.
Also nächsten 3 Spiele 6 Punkte, Minimum, oder?
Ich bin jetzt hier sicherlich der Letzte, der irgendwelche Erwartungen anstellt, aber nach dem, was ich zu dir eben gesagt habe, dass Heidenheim eigentlich der einzige Gegner ist und das ist trotzdem eine Mannschaft, die seit 2 Jahren in der Bundesliga spielt, die ich irgendwie noch erreichbar sehe, plus 2 andere, die im Moment im Krisenmodus sind, solltest du auf jeden Fall meiner Meinung nach in den nächsten 3 Spielen mehr als 4 Punkte holen. Definitiv, ja.
Ja, gut. Also, wollen wir es jetzt endlich dann raushauen? Ich glaube, das Produkt ist Geschichte, zumindest in Gladbach, oder? Gerardo Seoane hat sich dann doch jetzt sehr stark abgenutzt. Er kommt nicht aus dem Quark. Schlimmer Saisonstart. Keine Ideen. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber total Aufgabe gegen Werder Bremen. Da war nichts, da war auch gar nichts. Wenn das Borussia Mönchengladbach ist, das uns so viel Freude machen soll, dass mal wieder irgendwann Bayernjäger werden soll, da kann man nur laut lachen. Was ist da bitte passiert, dass dieser Start so missraten ist und so, dass auch Herr Wirkus, den ich ja, also einer der besten Sportdirektoren überhaupt der Bundesliga, kleiner Scherz, also ich weiß nach wie vor nicht, warum er da ist, aber gut, das ist dann eine andere Geschichte, dass auch er eine Nacht drüber schlafen möchte. Jetzt ist diese Nacht gewesen, heute sagst du oder vermutest du, werden wir erfahren, dass Seoane Geschichte ist. Und das wäre dann bitter, weil dann hätten wir kein Produkt mehr.
Also es ist wirklich unglaublich, nach dem Spiel gestern und während des Spiels habe ich so viele Nachrichten bekommen mit dem Inhalt, der Mike soll morgen bitte das Produkt entlassen. Also man hat hier mittlerweile, gibt man schon die Kompetenz für das Produkt. Und du hast ja jetzt schon einiges angesprochen, mit offener Ironie, mit versteckter, wie Bayernjäger, das ist ja, um das nur mal ganz klar zu sagen, was Gladbach in den Eberl-Erfolgsjahren geleistet hat, war sensationell mit 3-mal Champions League, weil die finanzielle Ausstattung natürlich eine ganz andere ist. Aber wenn ich mir die Startelf von gestern angucke, muss ich als erstes mal feststellen, so schlecht finde ich die Mannschaft nicht. Ich finde Nikolas einen guten Bundesliga-Torwart. Dix, da waren einige dran. Elvedi, seit Jahren eigentlich Schweizer Stammspieler. Ich finde, der macht viel zu wenig aus dem, was er hat, aber das Potenzial ist da. Ulrich hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Chiarodia ist ein sehr begehrter Innenverteidiger auf dem internationalen Markt. Reitz, für mich ein richtig geiler defensiver Mittelfeldspieler. Sander Mentalitätsspieler, Honorar hat wahnsinniges Tempo, Hack hat Tricks, Reiner war bei Dortmund ein richtig guter Spieler und Makino, den hätte ich gerne auch beim HSV gesehen oder beziehungsweise da waren andere Clubs dran. Also alles immer auf Wirkus abzuladen in der Personalauswahl beziehungsweise in seinem Umfeld, halte ich nicht für richtig. Ich glaube, dass er ein bisschen zu wenig Macht abgegeben hat, siehe Nils Schmadtke. Jetzt wird ja Nils Ole Boek gehandelt. Das ist alles richtig. Aber das größte Vergehen der sportlich Verantwortlichen in Gladbach ist meiner Meinung nach, Man kann doch nicht so blind durch den Borussia-Park laufen, um nicht zu sehen, dass der Kredit von Gerardo Seoane dem Produkt völlig aufgebraucht ist und dass du in dieser Konstellation einfach gar keine Euphorie mehr entfachen kannst. Also, ich glaube, Virkus hat gesagt, ich habe den Hütter entlassen, ich habe den Farke entlassen, ich versuche jetzt mal ein bisschen Konstanz aufzubauen. Das kann ich alles verstehen. Aber du gehst ins letzte Vertragsjahr von Seoane. Als spätestens im Herbst stellt sich doch eh die Frage, musst du diesen Trainer entlassen, weil du nicht mit ihm verlängerst? Und du kannst doch eigentlich nicht sagen, dass du nach den bisherigen Jahren mit Seoane verlängerst. Den ich übrigens, als er kam, du erinnerst dich, für einen exzellenten Fachmann gehalten habe. Der hat in Bern überragende Arbeit geleistet, auch auf internationalem Absolut. Parkett. Erstes Jahr in Leverkusen Dritter geworden. Aber er hat für mich völlig die Ausstrahlung und das Feuer verloren. Und Gladbach ist ein emotionaler Verein. Und da musst du auch mal an der Seitenlinie rumspringen. Und da musst du mal auf den Tisch hauen. Und kannst nicht vermitteln, und nochmal, überhaupt nichts gegen Seoane, jetzt bin ich auch mal ironisch, und kannst nicht vermitteln, dass das Drei-Wetter-Taff das Wichtigste ist. Das geht einfach nicht. Und zu glauben, dass du das einfach hinkriegst, die haben 10 Spiele am Stück jetzt nicht gewonnen, saisonübergreifend, obwohl sie, das gehört auch zur Bewertung, am 27. Spieltag letztes Jahr, glaube ich, sogar noch auf dem Europapokalplatz lagen. Das haben sie einfach falsch eingeschätzt. Und jetzt bist du in der Saison drin und jetzt musst du reagieren. Aber wenn du jetzt nicht reagierst, du kannst vorher immer noch sagen, Ruhe und wir vertrauen dem Trainer. Jetzt wäre es fatal, nicht zu reagieren, weil dann kann die Saison auch in eine ganz andere Richtung laufen.
Aber könnte man sagen, also das ist ja schon irgendwie, also es mutet so an, als ob Seoane ein zweijähriges Missverständnis ist. Ich habe noch wirklich, also es ist ja immer so, ich habe noch nie einen Trainer erlebt, korrigier mich, du bist ja das Lexikon, aber wo es jedes Mal Diskussionen, also nahezu nach jedem Spiel Diskussionen gab, ist der Richtige. Findet der einen Weg zu dieser Mannschaft? Kann der die formen? Kann der die so einstellen, dass sie tatsächlich wenigstens im oberen Mittelfeld mitspielen? Das ist ja also der Mindestanspruch in Gladbach. Also seit 23 ist er der Trainer. Und seit 23 habe ich immer so dieses, höre ich immer so dieses Raunen aus Gladbach. Ich weiß nicht, ist das der Richtige? Naja, gut, komm, lass mal noch weitermachen. Kann das sein, dass das ein zweijähriges Missverständnis ist?
Im ersten Jahr auf jeden Fall, da haben sie, glaube ich, 34 Punkte geholt. Das war allerdings nach all den Irrungen, Wirrungen, auch die Nachwehen, sag ich immer noch, damals einer verkorksten Personalpolitik, die Nachwirkungen 23, auch von Eberl, eine Mannschaft, die irgendwie völlig über den Zenit war, wo aber auch Spieler verkauft wurden, die gar keine Ablöse mehr gebracht haben. Es hatte sich keine Hierarchie gebildet, Abstiegskampf. Dann war ich schon überrascht, dass man mit Seoane in die letzte Saison gegangen ist. Da hat man allerdings auch unter anderem, weil Tim Kleindienst ein Mentalitätsspieler war, habe ich ja gesagt, du musst mal gucken, ich glaube bis Spieltag 27 auf Europapokalkurs. Und da habe ich gedacht, ey, enorm, wie die Kurve kriegen. Aber auch dieses leichtfertige Vergeben dieser Chance in der Endphase der Saison, das führt ja auch nicht dazu, dass ein Trainer mehr Vertrauen bekommt, der eh kaum Kredit bei den Leuten hat. Und das ist für mich dann am Ende, du weißt das, und ich habe das hier ganz oft gesagt, ich bin riesengroßer Rainer Bonner-Fan. Das ist ein Weltklasse-Spieler.
Absolut.
In Gladbach im Ausland gewesen. Das ist einer der angenehmsten, besten, coolsten, geilsten Typen in diesem ganzen völlig wahnsinnigen Business. Der immer freundlich ist zu allen. Also ich liebe den, so wie man das so sagen darf. Nein, du weißt, was ich meine. Und ich glaube auch allen.
Absolut.
Ich glaube auch allen, die da in Gladbach am Werk sind, denen liegt der Verein am Herzen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber du musst doch irgendwann, muss doch irgendeiner mal dir sagen, ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr müsst doch mal reagieren. Und ich kenne auch viele Gladbach-Fans, die mir sagen, ich habe immer noch Angst, dass das immer noch nicht reicht für eine Entlassung. Es gibt aber auch welche, die sagen, gut, dass wir gestern 4-0 verloren haben und nicht 2-1, wo man sich das wieder schönreden kann. Aber Virkus hat ja gestern selber mal ein Treuebekenntnis vermieden. Also ich bin mir relativ sicher, dass heute im Laufe des Tages die Meldung kommt, dass Seoane entlassen wird. Alles andere wäre jetzt einfach auch fahrlässig. Und man muss am Ende dann auch festhalten, ich glaube nach wie vor, dass das ein exzellenter Fachmann ist. Aber diese Kombination Seoane und Gladbach hat bis auf ganz wenige Ausnahmen, und das war teilweise der Mittelteil der letzten Saison, hat diese Verbindung einfach nicht funktioniert.
Ist halt einfach, wenn man sich die Statistik jetzt auch angeguckt, dann auch mal over, ish over. 10-mal sieglos, kumuliert mit der letzten Saison, plus schlechteste Quote seit Michael Fronzek. Also ich glaube, da, wenn wir einfach nur rein beim Ergebnissport bleiben, ist das anders.
Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, was kommt danach? Ich glaube, dass Favorit Eugen Polanski ist, der hochgelobt im eigenen Stall ist, der auch einer mit Stallgeruch ist. Das ist ja auch auf einer gewissen Art und Weise, finde ich das auch top, wenn sich Vereine ihre eigenen Trainer hochziehen. Aber ich habe gerade gesagt, dass mir oft so ein bisschen der Blick von außen auf das Ganze auch fehlt. Man muss ja ehrlich sagen, was Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren auch an Werten geschaffen hat. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal am Borussia-Park warst, mit dem eigenen Fohlenstall, mit diesen Plätzen, mit dem Hotel. Das ist Wahnsinn. Sinn, also auch Respekt davor.
Ja, aber auch viel mit chinesischem Geld. Also gut.
Naja,
aber
gut. Ja. Also Moment, also da, Moment, also das Stadion ist zum Beispiel aus Eigenmitteln gebaut worden und nicht Mitteln aus der Stadt. Also
das ja, das drumherum aber nicht.
Also
aber
die Diskussion, Mike, würde ich jetzt ungern führen über chinesisches Geld, weil Katar Airways und früher Gazprom und sowas. Also das hat
Ich sag ja nur, man muss es auch relativieren. Insofern, ich will es jetzt nicht in Abrede stellen. Aber es wirkt immer so glänzend und toll. Aber red gerne weiter. Ich will nur einfach immer mal wieder gerne auch den Zeigefinger heben und sagen, ja, das ist alles toll, aber wir wissen auch, worauf man sich
verteilt. Gut, also beim Weißen Ballett wird ja nur Geld von Freiwilligen zusammengetragen, ne, in so Becherspenden, und das Geld wird dann wahrscheinlich ausgegeben.
Also ja, von jeder Stadion, wo es 50 Cent ist, doch klar.
Ja, genau. Also ich glaube, dass natürlich jeder seine Sponsoren hat und sein Geld reinbringt. Ich finde, sie haben damit nicht so guten Startvoraussetzungen, vieles richtig gut gemacht, empfinde ich nach wie vor so. Mhm. Aber ich glaube, dass du jetzt auch mal einen Input vielleicht von außen kriegen müsstest, wobei ich glaube, dass Polanski ein guter Trainer ist, aber es wäre dann wieder so eine Gladbacher Lösung, und deshalb habe ich mich ja schon im Sommer ein bisschen gewundert, dass du nicht bei den Zweitligatrainern, die verfügbar waren, Steffen Kwasniok, irgendwo deinen Hut in den Ring geworfen hast.
In Ordnung. Welches Spiel hat dich sonst noch so fasziniert am Wochenende?
Ich fand es faszinierend, wie Freiburg die Kurve bekommen hat. Nachdem es ja wirklich, also erstes Spiel gegen Augsburg, übrigens, das darf man auch mal sagen, ich habe von Anfang an gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, wie Sandro Wagner gefeiert wird. Das habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt. Also gestern, das war jetzt nichts Besonderes bei St. Pauli. Und in Freiburg hat er übrigens mit Glück gewonnen am ersten Spieltag. Ich will gar nicht sagen, dass das kein guter Trainer ist, aber ich verstehe nicht die ganzen Vorschusslorbeeren. Egal. Mhm. Dann hat Freiburg desolat in Köln gespielt. Man hat schon so ein bisschen an der DNA gezweifelt. Und dann liegst du 0-1 zurück in diesem Prestige-Derby auch gegen den VfB. Und was die dann da in den letzten 20 Minuten auf dem Platz gebrannt haben, wo ja dann selbst jeder Stuttgarter gesagt hat, die wollten es einfach mehr. Das war schon imponierend. Das war ja wie ein Urknall im Stadion.
Ja, fand ich auch. Finde ich auch Respekt. Also ich meine, sie haben sich jetzt geschüttelt und ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart, wobei ich auch immer denke, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, finde den VfB Stuttgart streckenweise immer ein bisschen overrated. Einfach weil sie eine gigantische Meistersaison gespielt haben, aber immer wieder dann tatsächlich ist so.
Du meinst wahrscheinlich eine Vizemeister- und Pokalsaison.
Genau.
Ja. Und weil du hast gerade Meistersaison gesagt, Entschuldigung.
Habe ich gesagt? Okay, ja. Entschuldigung, Vizemeister. Es ist so, dass das Brennglas da immer drauf liegt. Und ich finde es tatsächlich nicht besonders, was Stuttgart irgendwie die ganze Zeit spielt. Aber ist auch nur meine bescheidene Meinung. Die Ergebnisse zeigen es jetzt auch. Jetzt sind sie auch reingestolpert mit 3 Punkten, die sie jetzt auch zu verzeichnen haben, in der Liga reingehoppelt. Hoeneß ist ja immer schon auch ein Kandidat beim FC Bayern München. Es ist ja Wahnsinn, was da so immer ist. Also ich bin tatsächlich wirklich auch Team Freiburg sowieso immer schon gewesen, ein Stück weit. Aber man muss ja eben auch sagen, das, was da aufgebaut wurde, ist eben einfach auch nach Christian Streich top. Und hier bestätigt sich, dass sie nicht nur gut Fußball spielen können, sondern dass sie jetzt, und die Ansage hat es wohl auch dann gegeben, dass sie mit Julian Schuster auch jemanden haben, der dann auch klar die Dinge anspricht und sagt, so Leute, jetzt war das ein Spiel, das bodenlos war gegen Köln, und jetzt fangen wir mal an, Fußball zu spielen. Und das könnte zeigen.
Ja, ich finde vor allen Dingen, er hat ja auch eine gewisse Härte. Also zum Beispiel seinen Kapitän Christian Günther jetzt immer häufiger auf die Bank zu setzen, mit dem er auch noch zusammengespielt hat, der eigentlich die Freiburger Identifikationsfigur ist, zeigt zumindest, dass er nicht davor zurückschreckt, auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Er hat dann während des Spiels auch Grifo runtergeholt, der überhaupt nicht im Spiel war, hat den jungen Scherhand gebracht. Also Schuster, bin ich bei dir, überrascht mich mit einer Konsequenz, die ich diesem netten, zuvorkommenden Typ vielleicht gar nicht so zugetraut hätte. Und beim VfB Stuttgart, sie haben vor 2 Jahren noch Relegation gespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Hoeneß hat sie damals gerettet. Dann ist er Vizemeister geworden. Das war Wahnsinn. Die letzte Saison war in der Liga schlecht, da bin ich bei dir. 9. Platz für diese Jungs, die so gut kicken können. Das wurde aber alles überstrahlt vom DFB-Pokalsieg. Deshalb war auch das eine erfolgreiche Saison. Und da muss man jetzt sagen, jetzt ist es für den Trainer auch keine ganz einfache Aufgabe. Mio weg, der zieht die Wüste vor. Woltemade weg, da haben wir uns lang genug drüber ausgelassen. Und dann kriegst du in der letzten Woche mit El Canus und mit Buanani kriegst zwei neue Leute. Das ist ja auch immer die Frage, wenn du die ganze Zeit versuchst, in der Vorbereitung irgendetwas einzustudieren, und dann kriegst du in der letzten Woche plötzlich Spieler, die dann auch aufgrund ihres Geldes auch irgendwie spielen müssen, dann darfst du aber auch mal festhalten, okay, die Offensive war in Freiburg besetzt mit Leveling, der ein Top-Länderspiel letzte Woche gemacht hat. Die war mit El Canus, mit Buanani und vorne Demirovic. Demirovic übrigens, der immer trifft. Finde ich schon auch ein geiles Tor, wird oft kritisiert. Hast dann im Mittelfeld Stiller und Karasor. Aber ist das jetzt noch ein Personal, wo du sagst, das ist Königsklassenverdächtig? Weiß ich auch nicht. Also ich finde die Gemengelage für den VfB und für Hoeneß auch nicht so einfach, die ja eigentlich einen spielerischen Ansatz haben, der mir gut gefällt, weil der VfB will immer Fußball spielen. Aber ich glaube, man denkt eigentlich schon weiter, so in Champions-League-Kategorien, als dieser Kader hergeht. Entschuldigung.
Da hast du aber, guck mal, da bist du aber sehr im Zweifeln. Da wird die Stimme rau.
Ja, genau, die Stimme wird rau. Genau. Ja, also ich glaube, das ist auch, man hat ja auch schon gesehen, rund um den Woltemade-Verkauf, Hoeneß war ja alles andere als amused. Da gab es ja auch durchaus den einen oder anderen kritischen Ton von ihm Richtung Vereinsführung, die auf der anderen Seite aber auch sagen muss, für 90 Millionen
ja,
kann ich auch den VfB verstehen.
Ja,
ja. Ja, also. Aber als Trainer, ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass diese Entscheidung grundsätzlich ein bisschen früher fällt und dass vielleicht auch schon früher Ersatz dafür ist.
Hm. Ja, okay. Wenn man sich einfach nur anhört, wie er heißt, nämlich Kasper Juhlmann, das ist ganz interessant. Man könnte auch, wenn man es sich nicht geschrieben sieht, dann könnte es auch Juhlmann, also Juhlmann, Weihnachtsmann heißen. Also Juhlmann ist der Weihnachtsmann. Juhlmann, kleiner feiner Unterschied, heißt der Kasper mit Nachnamen.
Boah, jetzt kommt aber hier der Däne raus.
Ja, jetzt kommt der Däne. So.
Ja, ja.
Und ist es der Weihnachtsmann, der Geschenke bringt und Bayer Leverkusen zurück unter den Weihnachtsbaum legt? Wie ist das so? Ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt war das ein richtig, richtig gutes Spiel. Eintracht Frankfurt wiederum hat ein sehr schlechtes gemacht. Und ich fand es ganz interessant, Dino Topmöller, der jetzt wirklich Kante zeigt und auch auf diese ganzen Fragen Champions League und bla bla bla, dann einfach auch mal wirklich Kante zeigt und sagt, so, liebe Leute, es ist einfach der Beweis, dieses ganze Gerede nervt mich ohne Ende, sich dann auch mal Luft gemacht hat. War natürlich auch sauer, glaube ich, über das Spiel seiner Eintracht. Aber insgesamt fand ich das eigentlich somit das interessanteste Spiel dieses Spieltags.
Ja, es ist ein Top-Spiel, weil Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ja auch beide Mannschaften sind, die eigentlich für gepflegten Offensivfußball stehen. Ja. Also erstmal dein Weihnachtsmann.
Ja.
Muss man sagen. war ja auch.
Ich weiß jemand, schon, das wird das Produkt ablösen jetzt, aber ja gut. Ja.
Genau. Der Weihnachtsmann stand ja eigentlich in Mainz damals auch für einen Stilbruch. Der wollte weg vom Pressing-Fußball, wollte selber Fußball spielen lassen, was wir auch eigentlich bei der dänischen Nationalmannschaft gesehen haben. Und der Sieg am Wochenende gegen Frankfurt war eigentlich ein Sieg der Leidenschaft, der Zweikämpfe, der guten Organisation. Also, das war eigentlich gar nicht Kasper Juhlmann-Fußball, wie man ihn kennt. Ich glaube aber, dass das gute Trainer auszeichnet, dass man sagt, okay, wir sind hier mit einem Punkt in 2 Spielen schlecht in die Saison gestartet. Wir haben schon einen Trainerwechsel. Die Mannschaft ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen angenockt. Da gehe ich erstmal auf die Basics. Und das zu sehen und das einer Mannschaft in Anführungszeichen zuzumuten, die natürlich immer noch über hervorragende Fußballer verfügt, finde ich als Trainer zeigt Größe. Sie haben sich gewehrt, auch als sie in Unterzahl dann waren. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein gelungener Boden einfach für die Zusammenarbeit gegen ein Eintracht Frankfurt, das am Freitag, am Freitag tatsächlich im letzten Drittel eigentlich bodenlos agiert hat. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Du hast es gerade gesagt. Alle reden vom Bayern-Verfolger. Jetzt kommt erstmal die Champions League dazu. Dino Topmöller hat ein herausragendes zweites Jahr mit der Eintracht hingelegt. Aber ihm brechen halt auch immer wieder seine Säulen weg. Das war auch die Frage, die ich hier mal aufgeworfen habe. Wünschst du dir als Trainer und als Fan nicht irgendwann noch, dass auch einer von den Granaten mal da bleibt, dass du vielleicht mal wirklich realistischerweise sagen kannst, wir stellen uns irgendwas in die Vitrine rein? Und meiner Meinung nach hast du im Moment mit Burkhardt und Wahi, das sind ja, also Wahi kommt irgendwie nicht richtig an und Burkhardt ist ein anderer Spielertyp als für mich, die dieses vorher gab mit Mamouche und mit Etikete.
Total,
ja, total. Kolomouani, ja. Es ist ein anderer Fußball. Du hast dahinter zwar wunderbare Fußballer mit Bahoya, mit Usun, mit Ritz Doğan, mit Chaibi und Højlund. Alles super, aber das sind natürlich auch alles junge Spieler, die auch mal daneben liegen können, die, wenn der Gegner auch mit einer gewissen Aggressivität kommt, dann auch mal nicht da sind. Und du hast dann im Moment keinen Spieler, wo du jetzt auch als Gegner sagst, oh, Ekitike, der kann hier 89 Minuten Scheiße spielen und macht dann eine Weltklasse-Aktion und dann ist das Spiel entschieden. Also einerseits steigen die Erwartungen durch richtig große Erfolge der Vergangenheit, durch Wahnsinnstransfers und viel Geld, was da ist. Auf der anderen Seite musst du immer wieder als Trainer eine neue Angriffsformation zusammenstellen, junge Spieler zusammenpuzzeln und das war einfach schlecht, wenn dann noch dazu kommt, dass du nur 35% deiner Zweikämpfe gewinnst. Denn das muss man ja eigentlich, das ist ja doch gar keine billige Polemik, aber wenn spielerisch schon nicht läuft, muss ich das wenigstens erwarten können, eine gewisse Robustheit im Zweikampf. Und die war halt am Freitag auch nicht da und deshalb gab es eine hochverdiente Niederlage.
Ich glaube, Juhlmann ist nicht nur der Weihnachtsmann, sondern er macht den Kovac und führt Bayer Leverkusen dann noch easy in die Champions League.
Was ja trotzdem auch mit diesem Kader der Anspruch sein muss, trotz aller Umwälzungen.
Absolut. Absolut. So. Wollen wir noch über eine Bahnfahrt reden? Ich weiß, es sind einige Fans des 1. FC Köln nach Wolfsburg gefahren mit dem Zug und haben 24 Stunden gebraucht, um hin und wieder zurückzukommen.
Wahnsinn. Ich stelle mir gerade vor, wie du schön gegelt morgens in diesen Zug reinsteigst, als das Produkt aus Müngersdorf. Ne? Entschuldigung, mal ganz kurz, können Sie mich bitte mal durchlassen? Ich hatte hier ein Hafercroissant und eine Hafermilch bestellt, die ich dann da in dieses Bordrestaurant setze, wo wahrscheinlich schon die ersten knallvoll dann da Richtung hinfahren. Ja. Dann lässt du dich mit so einem E-Roller Richtung Wolfsburger Arena fahren. Ne? Auf dem Rückweg gibt es vielleicht noch eine kleine Tofu-Stolle und Stulle. Und dann stehst du plötzlich 3 Stunden am Bahnsteig. Dann stehst du irgendwo in Hannover, dann musst du praktisch über die Gleise oder irgendein Zug kommt und du kommst dann morgens irgendwie um 7 Uhr in Köln an, bis 23 Stunden unterwegs, dann frage ich mich, ob diese Frisur von dir immer noch so steht, wie ich dich jetzt einfach strahlend schön da über 600 Kilometer Entfernung sehe.
Ja, doch, absolut. Also ich habe Möglichkeiten, ein bisschen Rosenwasser ins Gesicht pumpen und vielleicht eine schöne Creme irgendwie unter die Augen und dann passt das schon. Aber es ist in der Tat so, dass ja irgendwie dieser Zug unter einer Brücke durchgefahren ist. Just in diesem Moment gab es auf der Brücke einen Unfall. Wrackteile sind runtergefallen in die Scheibe des Zugs. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Schlagartig wurde es dunkel im Zug. Und dann beginnt das Spiel. Dann blieben erstmal alle geschockt sitzen, dann steigst du aus, dann musst du erstmal zum nächsten Bahnhof laufen. Ich stelle mir dieses Szenario vor, so viel Kölsch kannst du eigentlich gar nicht dabei haben in irgendwelchen Fässchen. Aber man hatte ja Spaß in Wolfsburg.
So, man muss vielleicht als erstes, ich bin ja der größte Kritiker der Deutschen Bundesbahn, die bringen mich hier um den Verstand mit ihrer Informationspolitik. Du darfst nur eins natürlich auch nicht vergessen, du hast in solchen Zügen dann 500 Fans oder sowas, die vielleicht teilweise auch mit 2,5 Promille da auf dem Kessel rumlaufen. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, komm, wir machen mal die Tür auf, jetzt guckt dir jeder, wie er rauskommt. Also ich verstehe schon noch, dass es da eine gewisse Sorgfaltspflicht gibt. Ich verstehe halt nur nie, dass die Leute nicht auf dem Laufenden gehalten werden und dass man teilweise irgendwie keine Lösungen hat. Denn dass da, wenn sowas passiert, wie du sagst, da fallen Sachen runter, dass da Fußballfans auch auf einer Reise sind. Das ist schon auch klar. Ja, zum FC selber muss man sagen, dieser Mut, mit dem sie auftreten, diese Körpersprache, das ist schon imponierend. Du bringst dann El Mala rein, der Typ ist echt eine Granate, das muss man mal ganz klar sagen. Mein Kollege Strassi von Sky und Magenta hatte ja schon vor 3 Monaten gesagt, El Mala fährt zu WM, das ist sein Tipp. Ich halte diese Aussage nicht für total vermessen, wenn der so ein bisschen seine Form hält und dieses Überraschende reinbringen kann. Und du hast, das darf man nie vergessen, das haben wir sogar mal in einer Folge komplett besprochen, du hast halt im Moment dann auch dieses Quäntchen, denn ganz am Ende, wenn man jetzt alle Torchancen zusammenzählt, wäre jetzt vielleicht auch ein Sieg von Wolfsburg nicht ganz unverdient gewesen. Genauso verdient ist es aber, dass der FC sich diesen Punkt noch holt mit einer Mentalität, wo man einfach sagen muss, Hut ab, da hat der Trainer Lukas Kwasniok wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ich glaube, FC-Fan zu sein, ist im Moment einfach nur geil. Da fährst du dann noch mal einfach 25 Stunden ohne Haarwaschmittel und ohne Zahnbürste durch die Republik.
Ja, das stimmt. Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie schon auch ein Stück weit irre, ist der Freistoß von Maxi Arnold. Also man weiß, dass Maxi Arnold nicht mehr so viel kann, wie er früher mal konnte, aber er kann immer noch Freistöße. Das ist für mich, das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann als FC-Fan denke, naja gut, okay, also.
Ja, also der Freistoß ist Weltklasse. Ich sage trotzdem, es ist die Torwart-Ecke und ich bin ja, wie du weißt, großer Befürworter von Marvin Schwäbe und seiner Torwartkunst. Die Frage ist trotzdem, also ich glaube, man kann ihn in der Situation auch nicht ganz freisprechen, aber das sind natürlich Marginalien. Loben wir erstmal diesen Freistoß von Arnold und gucken vielleicht nochmal ganz kurz in die zweite Liga, weil wir über viele Clubs gesprochen haben. Wir haben ja beide ein Herz für den KSC. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, was die da gerade spielen. Und ich sage, wenn sie von Verletzungen versorgt, wenn sie von Verletzungen verschont bleiben, dann kann das eine richtig, richtig gute Saison werden. Eichner haben wir schon drüber geredet, super Trainer, aber auch vorne, was sie da in der Offensive haben, einfach mit Wanicek und Eklow, das ist einfach richtig geil. Und sie gewinnen dann auch Spiele gegen Nürnberg jetzt, wo man sagen muss, dass der Club teilweise auch richtig gute Chancen hat und das ein packendes Fußballspiel war.
Das stimmt. Wo du beim Club bist, wie lange wird Miro Klose noch Trainer in Nürnberg sein? Das ist ja so im Grunde genommen das Produkt in Franken inzwischen.
Warum ist der das Produkt in Franken? Also mit der Frisur komme ich da jetzt gar nicht klar.
Nein, ich meine, ach so, okay, dass man so das Gefühl hat, eigentlich hätte er schon langsam, aber sicher dann doch irgendwie gehen müssen oder gegangen werden müssen. Ist es jetzt das Endspiel, das er kriegt? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, nö, wir committen uns einfach, scheiß die Wand an. Irgendwann wird der Knoten schon platzen. Irgendwann werden wir den Bock umstoßen, so wie er gesagt hat.
Ja, das ist natürlich dann noch bitter, dass du dann irgendwann auch als Trainer in diese Floskeln da verfällst. Ne? Ja. Ich muss sagen, der 1. FC Nürnberg hat letztes Jahr teilweise echt begeisternden Fußball gespielt. Sie haben eine Top-Personalpolitik gehabt, auch dank Olaf Rebbe, der selbst zwar immer leicht angefasst wirkte, wenn man mal nicht ihn direkt auf ein hohes Schild gehoben hat, aber er ist nun weg. Ich finde den Kader zwar interessant, viele junge Spieler sind auch wegen Klose gekommen, aber zur Wahrheit gehört auch, selbst im letzten Jahr bist du nur Zehnter geworden und der Saisonstart ist jetzt völlig in die Hose gegangen. Und die zweite Liga wirkt auf mich in diesem Jahr unfassbar ausgeglichen. Wir hatten letzte Woche über Hertha gesprochen, die fielen einfach mal Hannover 3-0 weg. Also du findest auch gefühlt jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, okay, die steigen auf jeden Fall ab und da müssen wir nur noch 2 hinter uns lassen. Also das Spiel gegen den anderen Krisenclub Bochum, ich sag's mal so, eine Niederlage. Also der Trainer, der dieses Spiel verliert nächste Woche,
ist nicht mehr Trainer.
Glaube ich, ist danach kein Trainer mehr. Soweit würde ich fast schon gehen.
Ja, brutal, brutal. Elversberg, ich bleib einfach mal irgendwie bei meinem Text. Quasi in der letzten Saison.
Du kannst ja auch gar nicht mehr zurück. Du kannst ja jetzt auch
nicht. Ich kann nicht mehr zurück. Ja. Nein. Du bist in meinem Kopf, ich merke es schon.
Genau.
Du bist ja voll in meinem Kopf.
Die werden wieder eine gute Saison spielen, aber das wird trotzdem, und letztes Jahr war es ja irre knapp, das wird trotzdem nicht reichen.
Was? Das hast du letztes Jahr. Das ist irgendwie so ein bisschen, kennst du das? Wenn man denkt, warte mal, das kenne ich doch. Was ich da gehört habe, das kenne ich doch.
Ja klar.
Ich sage, das wird nicht reichen und trotzdem machen die natürlich einen wahnsinnig guten Job. Und letztes Jahr hätte es ja fast gereicht, weil sie ja in der Relegation mindestens auf Augenhöhe waren, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft. Ich sage trotzdem, es wird nicht reichen, aber du hast ja, ich habe es ja gesagt, bei dir ist ja die Taktik, du machst im Laufe einer Saison 10 Aussagen, die mich an den Rand des Wahnsinns bringen. Und wenn davon 2 nur eintreffen, lässt du dich dann feiern als das Orakel, das Produkt von der Ostsee. Lass uns noch tippen. Es beginnt ja Europapokal diese Woche. Lass uns mal anfangen mit der Champions League. Juventus gegen Borussia Dortmund.
3-0.
Boah, bei dir jetzt klingelt es aber wirklich an allen Apparaten bei dir.
Ja, das war Simon Rolfes gerade, aber in der
Gönne. Okay. Oder der Weihnachtsmann direkt.
Der Weihnachtsmann direkt, ja.
Juventus gegen Dortmund 2-2. Juventus gestern übrigens Spektakel, vorgestern gegen Inter Mailand 4-3 in der letzten Minute. Das war ein richtig geiles Fußballspiel. Die Bayern gegen Chelsea sage ich 3-2 für die Bayern gegen den Conference League Sieger und Clubweltmeister.
1-2.
Ich finde, die Bayern sind für nach der Club-WM richtig gut drauf. Das muss man dann schon auch mal festhalten. Dann haben wir Kopenhagen gegen Leverkusen. Dein Spiel.
Das ist mein Spiel.
Du kannst den Weihnachtsmann selber besuchen gehen noch.
Das ist brutal. Ja. Das ist wirklich dänisch pur. Und da sage ich 0-3.
0-3 sagst du. Ja, ich halte Kopenhagen für echt eine gute Mannschaft. Ich sage 1-2. Und dann Frankfurt gegen Galatasaray sage ich 3-1 für die Eintracht.
2-2.
Und möchte ganz am Schluss noch, weil wir heute gesagt haben, weil wir beide eng getaktet sind, wir machen heute eine Halbzeit, möchte am Ende, weil unser Podcast ja was mit Eiern zu tun haben,
Ich weiß, was kommt.
Also, was gestern Abend, dieses Spiel Deutschland gegen die Türkei, ja. Da möchte ich als erstes mal sagen, das war so ein unfassbar gutes Spiel, dass es eigentlich schade ist, dass es einen Verlierer gibt. Also auch großen Respekt an die Türken, die ein Riesenspiel gemacht haben. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wie in dieser entscheidenden Schlussphase, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es gesehen.
Hast du es gesehen?
Ja, klar.
Ja. Spieler wie Theis, der vorher nichts getroffen hat, der holt sich einen Dreier. Der Obstsalat kommt rein, der holt sich einen Dreier. Franz Wagner, schwieriges Spiel, der macht Punkte. Maodolo ist plötzlich da. Also Spieler, die in diesem Spiel plötzlich irgendwie gar keine Rolle gespielt haben. Und dann Dennis Schröder, der für mich 37 Minuten da rumlief, als wenn er wirklich, ich habe gedacht, was ist mit dem los?
Im Halbfinale schon nichts gerissen hat. Ja,
aber der wirkte so apathisch und dann holt er sich die letzten 6 Punkte in einer Art und Weise, die wirklich grotesk ist. Da muss ich wirklich sagen, ich habe es heute Morgen auch gepostet, das sind für mich Legenden. Also wie dick diese Eier von diesen Typen sind und was die auch für so ein Gefühl da reingebracht haben. Du hast wirklich das Gefühl, das ist so eine richtige Familie. Das, was wir, glaube ich, so oft beim Fußball, auch bei unserer Nationalmannschaft so ein bisschen vermissen, und das sind übrigens auch alles Multimillionäre, nicht falsch verstehen, dass ich echt sage, ich habe nach langer, langer Zeit gestern mal wieder bei einem Spiel so echt fast Pippi in den Augen gehabt, weil ich das so unfassbar geil fand, diese Mannschaft zusammen und sich in solchen Situationen die Bälle zu holen. Da sage ich ganz ehrlich, dazu braucht's ganz, Eier. Ganz, ganz dicke Eier.
Wir brauchen Eier.